So, wir kommen jetzt zu unserem Hauptredner, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, Dr. Detlef Blöcher. Detlef, du bist Chef von der DMG, von der Deutschen Missionsgesellschaft.
Ich bin aber nur der kleine Chef. Der große Chef ist da oben im Himmel.
Das dachte ich mir schon, als ich die Moderation hier vorbereitet habe, dass sowas kommt. Ah, okay. Missionsdirektor, genau. Du bist da seit 10 Jahren dabei, verheiratet, 3 Kinder. Hast dich kurz vorm Abitur bekehrt und du bist promovierter Physiker. Und das ist ganz interessant, weil deine Bekehrung hat auch was mit dem Thema Physik zu tun. Du beschreibst dein Leben eigentlich so wie das vom Baron Münchhausen. Also die Story kennt ihr vielleicht, Baron Münchhausen, der ist gerade auf der Jagd, er möchte Hasen fangen. Und dann reitet er da mit seinem Pferd durch die Gegend und plötzlich bleibt er im Sumpf stecken. Das heißt, er steckt mit seinem Pferd voll im Sumpf. Und was macht Baron Münchhausen? Er zieht sich sozusagen mit seinem eigenen Arm aus dem Sumpf. Und du hast es so beschrieben, wie du zum Glauben gekommen bist, dass du dich in einer ähnlichen Situation vorgefunden hast. Du warst im Sumpf deines Lebens festgesteckt und hast dann irgendwie gemerkt, physisch geht ja gar nicht. Also ich kann mich ja eigentlich nicht selber aus dem Sumpf ziehen.
Auf die Idee bin ich wahrscheinlich erst spät genug gekommen, denn ihr seht, sind keine Haare übrig geblieben.
Wunderbar, genau. Du hast erst probiert und dann gescheitert und dann hast du als Physiker gemerkt, ich brauche eine andere Kraft und die Kraft heißt Jesus und dann hast du dein Leben festgemacht und ich freue mich einfach, dass wir jetzt von dir hören können, wie das funktioniert, reden im Alltag mit Jesus, missionarischer Lebensstil als Leiter von Chef von 400 Missionaren in 76 Ländern. Gibt es ja eigentlich niemand anders, der da mehr Erfahrung hat, was das Thema Reden mit Jesus angeht und da sind wir mal gespannt, was du uns zu sagen hast. Bitte schön.
Dankeschön für die originelle Anmoderation. Von Jesus reden, das ist das Thema. Von Jesus reden mit Worten und auch mit dem Leben, wie es die beiden Praxisberichte so verdeutlicht haben. Und von den Veranstaltern ist uns dazu ein Bibelwort mitgegeben, nämlich Apostelgeschichte 4, Vers 20. Da sitzen zwei Nachfolger Jesu im Gefängnis. Von der Straße weg sind die verhaftet worden, verhört, geschlagen, misshandelt, gegeißelt, bedroht, entwürdigt, beschimpft. Und jetzt droht ihnen sogar die Hinrichtung. Und warum? Weil sie von Jesus geredet haben. Ach, hätten die von dem Allmächtigen gesprochen, von dem Schöpfer, hätten die von dem Erhabenen und dem Höchsten gesprochen. Oh, die hätten sehr viel Anerkennung gefunden. Die hätten viel Lob gekriegt. Wären vielleicht sogar geehrt worden. Aber sie haben von Jesus gesprochen. Sie haben von dem Tod und der Auferstehung Jesu bezeugt. Sie haben weitergegeben, dass in Jesus es Versöhnung mit Gott gibt. Dass sie keinen anderen Weg kennen zur Versöhnung mit Gott als durch Jesus Christus. Dass es keinen anderen Weg gibt, wie wir vergeben unsere Sünden und ewiges Leben finden können, als nur durch Jesus. Und jetzt war der Teufel los, buchstäblich. So ist das, wenn wir von Jesus reden, dass uns dann möglicherweise ganz scharfer Hass und Ablehnung, radikale Feindschaft entgegenschlägt. Solange wir allgemein unverbindlich sind, da finden wir Anerkennung. Und jetzt sitzen die zwei dort in dem finsteren, nassen, kalten Loch, der Rücken blutig, die Augen verquollen, die Gelenke geschwollen, dem ganzen Körper mit blauen Flecken übersät. Die Minuten der Nacht, die schleichen so dahin, bis es langsam Morgen wird. Und da hören sie Schritte draußen. Ein Wärter kommt. Sie erwarten, dass sie vor den Untersuchungsrichter geführt werden. Sie werden aus der Zelle rausgezerrt, aber nicht vor den Haftrichter gestellt. Nein, der gesamte oberste Gerichtshof ist zusammen. Und dort werden sie jetzt vorgeführt, vom großen Verhör, ein Tribunal. Und jetzt kommt es auf jedes Wort drauf an. Eine falsche Geste, das bedeutet ihr Todesurteil. Auf jedes Wort kommt es drauf an. Was sagen Sie dort? Wir lesen es in diesem Vers, der dort abgedruckt ist. So. Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 20. Wir können unmöglich von Jesus schweigen. Petrus und Johannes sind es. Und dieses Thema möchte ich aufgreifen heute Nachmittag. Uns vor die Augen malen. Von Jesus reden und 5 Dinge möchte ich aus diesem kurzen Satz aufgreifen und entfalten. Und soll praktisch werden für uns. Das erste ist, von Jesus reden, das macht unsere Bestimmung, macht unsere Gene aus als Christen, als Nachfolger Jesu. Im Kontext dort ist das Wort wir. Wir können nicht. Anders als von Jesus reden, mit einem dicken Markerpen angestrichen. Im Griechischen. Wir. Was andere tun, ist eine andere Sache. Aber wir. Wir können nicht schweigen. Wir können gar nicht anders. Das macht unser Wesen als Nachfolger Jesu aus, dass wir von Jesus reden, dass wir von Jesus begeistert sind, dass wir bis über die Ohren hin in Jesus verliebt sind. Das ist unser Wesen als Nachfolger Jesu. Es hat eine lange Vorgeschichte schon gehabt. Gott hat uns zu seinem Ebenbild geschaffen, jeden einzelnen Menschen. Dich und mich und jeden Einzelnen von uns zum Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, in eine unmittelbare Beziehung zu Gott gestellt. Dass in der Gemeinschaft mit unserem Schöpfer unser Leben gelingen kann. Ich war früher in der Medizintechnik so tätig gewesen und in der Lungenfunktion. Bei der Lunge geht es darum, unsere Lunge funktioniert nur, wenn wir Sauerstoff einatmen. Nur mit Sauerstoff kann unser Blut versorgt werden und kriegt Energie, dass unser Kopf und unsere Hände und unsere Füße funktionieren. Und so wie Gott unsere Lunge so geschaffen hat, dass sie Sauerstoff braucht, nichts anderes kann diese Funktion erfüllen. Weder so etwas Exquisites wie Edelgas, wie so ein Helium, den man so eine Mickey-Maus-Stimme kriegt, ne? Oder was ja heute mehr in der Diskussion ist, CO2 oder Stickstoff, was viel mehr drin ist. Nichts von alledem kann unserer Lunge die Energie geben, die unser Körper braucht. Und genauso wie unsere Lunge Sauerstoff braucht, braucht unsere Seele Gott, damit unser Leben, unser geistliches Leben gelingen kann. Deswegen brauchen wir die enge Verbindung, diese Beziehung zu Gott. Und Gott ist es, der uns Kreativität geschenkt hat, der uns mit seiner Liebe erfüllt hat, der uns unendliche Würde und Autorität in unser Leben hineingelegt hat. In dein Leben, in mein Leben, in jedes Leben von uns. Und der uns sogar noch mehr, der uns sogar beauftragt hat, als seine Mitarbeiter in der Welt. Gott hat jeden, der ihm nachfolgt, beauftragt, den damals im Paradies, den Garten zu bebauen und zu bewahren, kreativ zu sein und es auch zu bewahren, zur Ehre Gottes zu leben. Er hat uns beauftragt, Gottes Pressesprecher in der Welt zu sein. Jeder von uns. Wir sind Gottes Pressesprecher. An einem Arbeitsplatz, an der Schule, in deiner Umgebung, deinem Freundeskreis. Wir können jetzt durch die ganze Bibel durchgehen. Die Zeit haben wir jetzt nicht dafür. Von Anfang an bis zum Ende. Mir wieder geht es um dieses Thema. Von Enosch lesen wir, dass er den Namen Gottes verkündigte in der damaligen Zeit. Ganz am Anfang. Von Abraham, 1. Mose Kapitel 12. Der Tempel in Jerusalem, der diese Funktion hatte. Nämlich, dass die Nationen dorthin kommen sollen, um Gottes, den lebendigen Gott kennenzulernen. Buch Jona. Das ganze Alte Testament spricht davon. Ich will nur einen Bibelvers aufgreifen, Psalm 96, Vers 3, fast 1000 Jahre vor Christus, geoffenbart. Da heißt es, verkündigt von Tag zu Tag von Gottes Errettung. Erzähl unter den Nationen von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Das ist der Auftrag bereits ganz, ganz früh. 1000 Jahre vor Christus. Von Gottes Herrlichkeit zu erzählen. Gottes Herrlichkeit ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Oder wenn wir aufs Neue Testament übergehen, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, als Jesus zusagt, ihr werdet erfüllt mit der Kraft Gottes, mit dem Heiligen Geist. Wozu? Zum einen Halleluja zu singen, das ist großartig. Aber zum anderen, und das ist hauptsächlich hier gemeint, und werdet meine Botschafter, meine Pressesprecher sein. Ihr werdet von Jesus erzählen. Zu Hause, wo ihr gerade seid, und bis ans Ende der Welt. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat als Nachfolger Jesu. Nicht aus Zwang oder Verpflichtung heraus und ich weiß gar nicht, wie das machen soll und da wird man gleich rot, wenn man von Jesus reden soll. Nein, aus der Begeisterung von Jesus. Wenn ich Jesus erfahren habe in meinem Leben, werde ich von dem einfach weitergeben, weiterreden müssen, erzählen müssen, überwältigt sein von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Michael hat schon kurz erwähnt, dass ich kurz vom Abitur zum Glauben gekommen bin. War damals so Ende der 60er Jahre. Ich bin einer von den 68ern. Man sieht es vielleicht noch an meinem Bart so ein bisschen. Inzwischen kultiviert durch den Einfluss meiner Frau. Der war früher noch viel, viel länger gewesen. Aber Jesus kennenzulernen hat für mich eine radikale Lebenswende bedeutet. Dann musste ich mit anderen, mit meinen Kommilitonen, mit meinen Freunden von dem erzählen, was ich erlebt habe. Oh, und hat es angefangen. Da ging es heiß her. Und darum, das bringt mich zum Zweiten. Von Jesus zu reden, erfordert Mut. In der Tat. Das ist nicht einfach. Zwei Verse vor dem Vers, Kapitel Vers 18, da heißt es, dass der Hohe Rat ihm dann sagt, es ist verboten, auch nur den Namen Jesus zu erwähnen, geschweige denn von Jesus zu lehren. Es ist verboten. Ich war früher mit meiner Familie in Saudi-Arabien gewesen. Da stand in meinem Arbeitsvertrag auch drin. Es ist verboten, über religiöse Dinge zu sprechen. Es ist verboten. Da ging das so wie dem meinem Kollegen, der vorher erzählt hatte. Persönliche Beziehung aufbauen. Das ist das Geheimnis, in Beziehung zu leben. Dann ist kaum ein Tag vergangen, in dem mich nicht Menschen angesprochen haben aufs Evangelium. Ich habe mich schön an das Gebot gehalten, ein Gespräch über Jesus zu beginnen. Aber du kannst die entsprechenden Angelhaken auslegen, einen schönen Köder dran knüpfen und da beißen die Fische schon an. Mit über Jesus zu reden bedeutet Ärger. Damals und auch heute. Es ist nicht einfach, in der Klasse zu sagen, ich gehöre zu Jesus, ich folge Jesus nach. Gerade im letzten Jahr, ihr habt das ein bisschen mitverfolgt, in der öffentlichen Diskussion so, wie dort über evangelikale Christen hergezogen worden ist, als Fundamentalisten verschrien und wie schlimm die sind und mit islamistischen Selbstmordattentätern verglichen worden und so weiter in der Presse, in Frontal 21, in Panorama und so weiter. Klar. Einerseits müssen wir uns damit auseinandersetzen. Andererseits, was hat Wilhelm Busch mal gesagt? Ist der Hof erst ruiniert, predigt sich ganz ungeniert. Einerseits denke ich, ist wichtig, wie wir reden von Jesus. Und in diesen öffentlichen Verlautbarungen, in den Fernsehberichten, da wurde uns in der Tat Intoleranz vorgeworfen. Die Frage ist, wie reden wir über andere Religionen? Wenn ich von Jesus begeistert bin, brauche ich gar nicht über andere Religionen zu sprechen. Ich erzähle von dem, was mein Leben ausfüllt. Ich brauche gar nicht andere schlecht zu machen. Oder, dass wir andersdenkende Christen diskriminieren würden. Vielleicht, dass man so überlegen, wie spreche ich? Über Jesus muss ich ja andere Lebensweisen von euren Studienkommilitonen und Klassenkameraden muss ich die negativ kommentieren. Was die Leute auch selbst entdecken. In dem Buch Mission Gottesreich haben die Autoren Baas und Lamprecht Fundamentalismus definiert an, wer an die Auferstehung Jesus glaubt, ist Fundamentalist. Okay, wenn das die Definition ist, ich bin einer von denen. Sie haben dort gesagt, wer Jesus als Retter der Welt bezeichnet, der ist Fundamentalist. Okay, dann können wir nicht anders drumherum, als zu sagen, das glauben nicht nur wir, das glauben alle Christen. Das steht im apostolischen Glaubensbekenntnis, bekennen es alle Christen, wir sind einer von denen. Aber machen wir uns nichts vor, es kommt noch schlimmer. Auch in unserem Land. Der Wind wird noch rauer werden, wenn wir von Jesus reden. Und darum ist Mut erforderlich. Und uns geht es ja noch so gut im Vergleich zu vielen anderen Christen, anderen Ländern. Von Nordkorea, von Pakistan, von Ägypten, jetzt wieder Anschläge, die es dort gegeben hat vor Kirchen, im Irak, in Nigeria, in Indien. Nachfolge Jesu hat seinen Preis. Davon müssen wir ausgehen. Es ist eine Ausnahme, dass es Christen so gut geht, wie es uns heute gut geht. Darum erfordert es Mut und Selbstüberwindung. Ein drittes. Von Jesus zu reden, braucht auch Weisheit. Im Griechischen steht hier das Wort laleo, reden. Und er meint den Prozess des Kommunizierens, nicht so sehr den Inhalt und die Form. Es bedeutet, die Botschaft verständlich weiterzugeben. Wie wir es vorhin gehört hatten, in Afrika, durch das Leben, durch den ausgelebten Alltag oder mit Worten, Jesus verständlich zu erklären. Meine Sorge ist, dass wir oft das Evangelium in so komplizierten und so frommen Worten erklären, dass Leute es gar nicht verstehen. Es wird nicht, wenn es um Jesus geht, plötzlich gebrauchen wir eine ganz andere Sprache, als wir sonst im Alltag gebrauchen. Lass uns doch von Jesus so reden, wie ich auch über meine Klassenkameraden spreche. In gleichen Worten. Dann haben wir so komplizierte Worte wie Wiedergeburt. Was denkt vielleicht mein Klassenkamerad darüber? Ah, sowas wie buddhistische Reinkarnation. Der rafft nicht, was ich meine. Oder ich spreche, Jesus persönlich aufzunehmen. Im katholischen Umfeld, was bedeutet das dort? Sonntags zur Gottesdienst zu gehen, in der Eucharistie die Hostie aufzunehmen, das heißt Jesus aufzunehmen. Hat er jeden Sonntag gemacht. Wir meinen was völlig anderes damit. Lass uns doch offen und klar sagen, was wir von Jesus meinen. Oder Sünde. Wenn ich meine, wenn andere Leute fragen, was ist denn Sünde? Dann sagen sie mir, jetzt zu Weihnachten habe ich zu viel Schokolade gegessen. Ich habe gesündigt. Jetzt muss ich wieder ein bisschen abnehmen. So. Sünde ist was völlig, was wir meinen, ist was völlig anderes. Lass es doch dann anders so nennen, wie es eigentlich bedeutet. Oder Reich Gottes. Kriegen die sofort ans Dritte Reich und als alle mögliche Sachen. Lass uns mit deutlichen, schlichten, normalen Worten reden, was wir meinen. Aber ein zweites noch dazu. Ich glaube, Gott hat sich was ganz Besonderes dabei ausgedacht, gedacht, dass er uns zwei Augen und nur einen Mund gegeben hat. Und zwei Ohren und auch nur einen Mund. Dass wir sehr sorgfältig beobachten und zuhören sollten, bevor wir anfangen zu reden. Dass wir vielleicht erstmal auch viel mehr Fragen stellen, als gleich mit Antworten zu geben auf Fragen, die keiner gestellt hat, die mich vielleicht bewegen, aber nicht meine Gesprächspartner. Dass wir sorgfältig beobachten, wo steht mein Gesprächspartner? dass Jesus die Antwort ist auf diese Fragen, dass das deutlich wird. Für mich, was mir so eine Hilfe gewesen ist, ist ein folgendes Diagramm, dass ich mir so etwas vor Augen halte. Es ist von James Engels. Oh, das ist nett. Vielen Dank. Der so eine Engelskala entwickelt hat. Menschen, die zunächst einmal völlig keine Kenntnis haben über Jesus, über Gott, dann irgendwie den Schöpfer kennenlernen, dann langsam vielleicht erste Elemente vom christlichen Glauben, vom Evangelium kennenlernen, das Evangelium, die Folgen vom Evangelium, die persönliche Notwendigkeit, persönliche Probleme erleben, die Notwendigkeit einer Entscheidung erfahren, bis dann schließlich eine Entscheidung für Jesus treffen. Und dann geht es wiederum weitere Schritte, dass sie die Entscheidung verstanden haben, dass sie dann zu einem Kontakt zu einer Gemeinde oder christlichen Gemeinschaft finden, sie im Glauben wachsen, Gaben entdecken, dass sie lernen, von Jesus zu reden, ihre Gaben anzuwenden und vieles andere. Er hat so diese eine Entscheidung für Jesus oder Jesus kennenlernen in 20 Schritte aufgeteilt, von minus 10 bis plus 10, bis jemand ein engagierter Christ ist. Und wenn ich einem Menschen begegne, dass ich dort dann innerlich mich frage, Herr, wo steht diese Person eigentlich? Wo kann ich jetzt helfen, den nächsten Schritt zu gehen in der Erkenntnis? Nicht anfangen mit etwas, in zur Bekehrung aufrufe und dann noch gar nicht verstanden, wer Gott ist. Dann wirklich gar nicht verständlich ist. Eine weitere Entwicklung von diesem der Engelskala, also dort Entscheidung als etwas zu sehen, was ein Prozess ist, ist von Frank Gray entwickelt worden, indem er so diese eine Achse von Unkenntnis zum Wissen gegenübergestellt hat. Welche innere Haltung hat ein Mensch gegenüber dem Evangelium? Ist er extrem ablehnend oder ist er offen für das Evangelium? Ist jemand, der nichts vom Evangelium weiß und deswegen nur ein paar Slogans gehört hat und deswegen auch negativ dem gegenübersteht, ein Mensch hier? Ist es jemand, der aktiv auf der Suche ist nach Jesus, eine positive Haltung hat, Einstellung, aber keine Information hat? Ist es jemand, der vielleicht früher mal Christ war, Jesus nachgefolgt ist, aus irgendwelchen Ungründen sich abgewandt hat und jetzt negative Haltung ihm gegenüber hat? Oder wo steht jemand? Und interessanterweise, wenn ich so vergleiche, wie finden Menschen zu Jesus? Im Allgemeinen ist es so, jemand fängt hier unten an, hat keine Kenntnis von Gott, muss erstmal eine positive Haltung bekommen, bis er denn bereit ist, Informationen aufzunehmen. Wächst dann in der Erkenntnis und wird dann idealerweise ein engagierter Nachfolger Jesu. Also beten zu fragen, wo steht jetzt ein Mensch? Und ein Mensch, der hier ist, braucht eine ganz andere Form jetzt der Zuwendung von mir, wie jemand, der dort ist oder der dort ist oder irgendwo dazwischen. Lasst uns betend fragen, wenn wir Menschen uns zuwenden, wo steht diese Person? Vielen Dank. Ja. Und Gott gibt uns im Alltag unglaublich viele Gelegenheiten, von Jesus zu reden. Detlef, magst du uns gerade ein Beispiel von deinem Alltag erzählen?
Ja, mein Alltag bei der Öffentlichkeitsarbeit sieht natürlich so aus, dass ich überwiegend mit Christen umgeben bin. Aber ich bin oft unterwegs. Und einige Male war ich jetzt schon mit der Mitfahrgelegenheit unterwegs oder habe selber eine Reise angeboten, dass ich unterwegs war. Und mir ist das vor einigen Wochen so gegangen. Da habe ich eine Fahrt angeboten nach Norddeutschland. Ich musste zu einer Beerdigung. Und dann in Heidelberg, da hatte sich dann eine Frau noch gemeldet, dass sie noch mitfahren wollte. Mir ist aufgefallen, Deutschland ist Multikulti geworden. Bei einer anderen Fahrt, wo ich mitgefahren bin, da saßen wir zu 10 in so einem Multivan, in so einem VW-Bus mit 10 Personen, 6 Nationen vertreten in dem Bus. ein Afrikaner neben mir, dann auf der anderen Seite ein Russe, hinter mir zwei Marokkaner, dann noch eine Afrikanerin, in der letzten Reihe eine Bulgarin und drei Deutsche. Multikulti in Deutschland. Für uns Deutsche ist leider Glaube Privatsache. Für die meisten Migranten ist aber Glaube nicht Privatsache, sondern man redet über Religion, über Glauben, wie wir Deutsche vielleicht über Wetter oder Fußball reden. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, gerade mit den Migranten, offen, besonders so im Vier-Augen-Gespräch, über den Glauben zu reden. Und auf dieser Fahrt nach Norddeutschland steigt dann in Heidelberg diese junge Frau zu und wir kommen sofort ins Gespräch. Ich frage sie, was sie denn studiert, ist üblich in Heidelberg. Ja, sie ist Medizinstudentin. Und meine zweite Frage ist, weil sie hat gerade das Physikum absolviert, wo sitzt denn bei Menschen oder wo ist denn bei Menschen die Seele? Also wo war sie erstmal ein bisschen stutzig, habe ich ihr erklärt, warum ich frage. Ich habe Theologie studiert und die Juden, von der hebräischen Sprache her, ist der Sitz der Seele die Gurgel, die Kehle. Und so kamen wir ins Gespräch über den Glauben. Ich habe ihr erzählt, dass ich in der Türkei war, dass ich eine türkische Schwiegermutter habe. Und diese Frau öffnet sich zunehmend. Migrationshintergrund, kommt aus Zentralasien. Hier in Deutschland aufgewachsen, auf eine katholische Schule gegangen, fühlt sich aber als Muslimin. Und wir reden über den Glauben, wir kommen auf Jesus zu sprechen. Und ich kann dir einfach erzählen, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist. Warum er am Kreuz gestorben ist. Und ich habe gemerkt, diese Frau war sowas von offen. Die hat alles mehr oder weniger nur aufgesogen, was ich gesagt habe. Ich habe erzählt, dass viele Muslime, auch meine Schwiegermutter, die immer noch Muslimin ist, in Träumen Jesus begegnet sind, eine Begegnung mit Jesus gehabt haben. Und dann sagt diese Studentin, ja, sowas habe ich auch schon mal gehabt. Ich habe einen Traum gehabt, da stand Jesus mit ausgestreckten Armen so vor mir. Und ich habe in diesem Traum diese Haltung auch angenommen. Es hat mich bewegt. Dass diese junge Frau, die übrigens aus Afghanistan kam, auf der Suche ist und selber schon viel von Jesus auch mitbekommen hat. Und ich habe gemerkt, ich bin auch wieder so ein Baustein, der ihr wieder etwas weiter erklären kann von Gott und vor allem von Jesus und dass er Wirklichkeit ist. Wir kamen auf viele andere Themen zu sprechen. Übrigens, auch das hat der Herr wahrscheinlich so geschenkt. Auf dieser Fahrt nach Norddeutschland bis nach Göttingen kamen wir in einen Stau mit 32 Kilometer Länge an einem Donnerstagnachmittag. Das ist nicht unbedingt so gewöhnlich. Aber wir hatten Zeit und ganz entgegen meiner Gewohnheit war ich sehr geduldig beim Autofahren. Wir kamen ins Gespräch und die Zeit verlief wirklich wie im Flur. Wir kamen auf das Thema Freundschaft und Ehe zu sprechen. Sie ist befreundet. Ich frage, was glaubt denn ihr Freund? Ja, der ist Marxist, sagt sie. Und wir haben auch unsere Gespräche darüber. Wir kamen auf Ehe zu sprechen und Kindererziehung, wie sie das gemeinsam gedenkt zu tun. Und wir kamen auf das Gebet zu sprechen. Und ich habe ihr gesagt, dass Gott wirklich auf Gebete auch antwortet und dass wir das erleben. Und dann hat sie mir etwas gesagt und das hat mich selber überrascht. Da ist diese Muslimin, Medizinstudentin, und sie sagt, die jobbt ab und zu in der Klinik. Und dann sagte sie, da war eine Patientin, die hatte eine Herzattacke, so eine Panikattacke. Und sie wusste nicht mehr, was sie mit dieser Frau machen sollte. Und das Einzige, was sie gemacht hat, sie hat nur die Hand dieser Patientin genommen. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat dieser deutschen Patientin als Muslimin das Vaterunser zugesprochen. Unglaublich. Aber ich merke, diese Frau hat schon so viel irgendwo aufgenommen. Sie ist auf der Suche und ich denke, auch eines Tages wird auch sie auch dieses Angebot von Jesus aufnehmen. Ein Beispiel, und ich möchte euch Mut machen, gerade mit Migranten, im Vier-Augen-Gespräch offen zu sein, sie anzusprechen. Glaube ist bei denen nicht Privatsache. Wenn die ihre Nöte mitteilen, dann sagt, komm, ich bete jetzt auf der Stelle für dich. Die wenigsten, ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass ein Muslim aus einem Migrationshintergrund sowas abgelehnt haben. Im Gegenteil. Ich merke es bei den Verwandten von meiner Frau, die fragen mich sogar schon jetzt, bitte bete zu Tisch. Seid da offen für, gerade wo wir in einer Gesellschaft sind, wo so viele Möglichkeiten da sind, auch mit Muslimen und anderen Menschen von anderen Religionen ins Gespräch zu kommen. Kleiner Beitrag dazu.
Danke, Detlef. Das Evangelium relevant und lebensnah weiterzusagen. Wo ist das Evangelium die Antwort auf die Fragen, auf die Sorgen, auf die Anliegen meiner Gesprächspartner? Ich habe es hier in Deutschland oft mit säkularisierten Menschen zu tun, die das Christentum schon abgetan haben. Bei Menschen, die zum Beispiel von ökologischen Fragen so sehr bewegt sind. Klimaerwärmung, Klimakatastrophe, Umweltverschmutzung und dergleichen. Und ich gebrauche oft dann diesen Weg dann, dort, wo der Gesprächspartner gerade steht, um aufzuzeigen, wie Gott uns die Welt geschaffen hat, als einen Garten, den es zu bebauen und zu bewahren gilt, und wie das, diese Ordnung zerbrochen ist. Und warum wir Versöhnung mit Gott brauchen, warum wir eine innere Transformation, eine innere Veränderung brauchen. Ich brauche das Wort Bekehrung nicht, ich sage dann Transformation oder sowas anderes, weil die Leute sonst nicht verstehen. Um sie dort abzuholen, um das Evangelium vor die Augen zu malen oder auch das Thema der globalen Armut, was heute ein Thema ist, was viele bewegt. Und wo ich mich bis mit kundig gemacht habe und wo ich dann mit Menschen ins Gespräch komme und so auch dort die Notwendigkeit des Evangeliums erklären kann. Bis hin zu nach Berlin zur Konrad-Adenauer-Stiftung eingeladen worden bin, um da über diese Fragen zu referieren vor Bundesministern, die dort anwesend waren, um anhand der Fragen von globaler Elends aufzuzeigen, wie es nicht nur ausreicht, Menschen aus dem Slum rauszuholen oder ein Brot oder Ausbildung zu geben, sondern wie wir den Slum aus dem Menschen herausholen müssen. Und wie in allen Kulturen es dort geistliche, spirituelle Elemente gibt, die ihre Lebenshaltung prägen, die eine Lebenswende erfordern, damit unsere Gesellschaft eine Mitte Gesellschaft anders werden kann. Und es ist erstaunlich, wie selbst Politiker sehr offen auf diesen Zugang dann zu diesen Fragen sind und Menschen darauf antworten. Wie können wir dort das Evangelium als die Antwort auf die Fragen, die empfundenen, die gefühlten Fragen von Menschen erklären? Ich glaube, dass das unser Auftrag ist. Jesus, das Evangelium, zum Gesprächsthema zu machen. Ich würde vorschlagen, dass wir gleich und gerade uns noch 5 Minuten Zeit nehmen, in kleinen Gruppen, so wie wir gerade sitzen, um auszutauschen, wie mache ich das? Welche Probleme habe ich dabei? Welche Erfahrungen habe ich dabei gemacht? Habe ich schon mal gewagt, mit Menschen über Jesus zu reden? Dass wir uns nur 4 Minuten Zeit nehmen, in kleinen Gruppen, wie wir gerade so sitzen, 2, 3 Köpfe zusammengesteckt und darüber auszutauschen. Wie mache ich das und wie könnte ich das tun oder was lerne ich von hier, von den Beispielen? Sondern wir wollen nicht nur darüber das Thema reden, sondern es soll praktisch werden für uns. Okay, 3, 4 Minuten Zeit, gerade wie wir sitzen. Ich finde es super, wie ihr gleich miteinander ins Gespräch gekommen seid. Ich muss euch gestehen, mir fällt es an sich schwer, mit wildfremden Leuten das Evangelium zu erklären. So, an die Haustür zu gehen, bei jemandem zu klingeln oder jemanden auf der Straße direkt anzusprechen, fällt mir recht schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher jemand, der im Zug, wenn er mit jemandem sitzt, langsam ins Gespräch kommt oder auf der Parkbank, mit sich jemand setzt oder im Restaurant sich zu jemandem hinsetzt, anfängt zu sprechen und dann so einen Weg sich bahnt. Gerade weil es mir wichtig ist, erstmal zu hören, wo steht eine Person? Was beschäftigt sie? Welche Lebensfragen bewegen sie? Welche Interessen haben sie? Um dort das Evangelium relevant so werden zu lassen. Ist der Heino Weidmann unter uns? Der sollte eigentlich noch gerade ein Praxisbeispiel bringen. Hat irgendwie nicht geklappt. Ja? Okay. Ich komme zurück zu dem Bibeltext nochmal. Das heißt dort, wir reden von dem, was wir gehört und gesehen haben. Das, was ich habe erlebt, dass oft das sehr intensiv ist, wenn ich von dem erzähle, was ich gerade in den letzten Wochen mit Jesus erlebt habe. Eine Gebetserhörung. Oder wie Gottes Geschichte mit mir angefangen hat. Warum ich heute Jesus nachfolge. Erst vor kurzem sprach mich jemand an und sagte, Jesus, warum folgst du eigentlich Jesus nach? Wie kam es eigentlich dazu? Und wo ich so Gottes Geschichte mit mir ihm so erklären konnte. Auch wenn ich bei Leuten zuhöre, welche Themen sie bewegen, dass ich dort eine biblische Geschichte so erzählen kann. Wie diese hineinspricht. Ich habe den Eindruck, dass früher Menschen sehr viel gelernt haben durch Information, indem sie Sachinformationen haben wollen. Dass aber in der Postmoderne, in unserer heutigen Zeit, Menschen viel mehr etwas erleben wollen. Sie sind so misstrauisch geworden gegenüber dem, was uns erzählt wird, der Propaganda, die uns vorgemacht wird, dass sie viel lieber eine christliche Gemeinschaft, einen Jugendkreis, eine persönliche Zuwendung erleben müssen. Das Evangelium erfahren müssen, bevor ich dann ihnen auch erklären kann, wie das mit Jesus, was damit auf sich hat. Beides gehört zusammen. So wie Andreas, den Petrus mit zu Jesus genommen hat, sagt, ja, guck dir selbst an. Er lebt das selbst mit. Heino Weidmann ist gerade gekommen. Heino, sagst du uns gerade noch ein Praxisbeispiel von dir, bevor wir dann gleich zum Schluss kommen.
Also mein missionarischer Lebensstil fängt in der stillen Zeit an, wo ich mich selber erstmal von Jesus erwärmen lasse und auch ein Herz für die Leute kriege und auch Gebet bete, weil das erste gemeinsame Gebet der Urgemeinde war ja, um Freimut, Gottes Wort weiterzugeben. Nun, ich bin zwar nicht verschüchtert, aber ich bin nicht so der Intelligenteste, was Gesprächsführung angeht. Ich habe früher, als ich zum Glauben gekommen bin, vor 25 Jahren, habe ich die Leute früher immer gefragt, glaubt ihr an Gott? Und dann hatte ich wenigstens mal einen Anspruch, eine Möglichkeit, um mit ihnen zu reden. Und ich habe ihnen dann, nachdem wir ein Glaubensgespräch hatten, meistens hatte ich immer ein sehr gutes Buch dabei. Das habe ich mir zur Angewohnheit gemacht. Ich bin auch oftmals mit Mitfahrgelegenheiten gefahren oder in der Bahn oder so und hatte immer ein gutes Buch. Und wenn ich mit Leuten ins Gespräch kam, konnte ich sagen, ja Mensch, und hier kann ich dir was weitergeben, wenn mein eigener Mund etwas zu kurz geraten war. Aber Liebe zu den Leuten macht doch erfinderisch. Ich habe auch in einem Studentenwohnheim gewohnt, da habe ich dann eine Weihnachtsfeier für Ausländer gemacht. Und da habe ich auch den Jesusfilm dann gezeigt bei der Weihnachtsfeier und konnte dann auch was erklären vom Glauben. Wir haben uns im Urlaub mit einer Kellnerin befreundet, die haben wir zum Minigolf eingeladen. Wir konnten die Sprache kommen, das war damals Spanien. Da hatten wir dann aber auch ein spanisches Buch, Jesus und das Schicksal, schon dabei. Aber es gibt verschiedene Typen von Leuten, die brauchen verschiedene Bücher, die ihnen dann weiterhelfen. Ganz wichtig ist, dass man auch Zeit sich für die Leute nimmt. Also wir haben Nachbarn, da gehe ich täglich dran vorbei und dann einfach stehen bleiben und plaudern. Und nachdem ich 8-mal mit ihm geplaudert habe, kam dann die Frage auf den Tod und Sterben. Und auf einmal hat sich die Gelegenheit ergeben zu sagen, Mensch, dass ich als Christ eine Hoffnung habe, nach dem Tod weiterzuleben. Weil ich halt auch Zeit hatte, mit dem Menschen zu reden, sich mehr Zeit genommen habe. Halloween. Anstatt nur so Traktate zu verteilen, dass es schlecht ist, habe ich mir ein Arsenal von christlichen CDs zugelegt mit christlichen Musicals, wo das Evangelium drauf ist. Und wenn die Kinder dann klingeln und Geschenke wollen, dann kriegen sie statt Süßigkeiten oder so ein Anti-Halloween-Zeug, kriegen sie dann eine evangelistische CD in die Hand gedrückt. Ja. War zwar ein bisschen kostspielig, aber die haben dann dauerhaftes Evangelium daheim. Oder was mir ganz wichtig ist, wir wollen ja eigentlich, dass die Leute sich bekehren, aber die Leute müssen sich manchmal überhaupt erst dem Glauben annähern. Und das Wichtigste ist auch, dass ich überhaupt nicht Christen kenne. Also du musst echt schauen, dass du in irgendeinen Sportverein oder irgendwo hingehst, wo du auch Nichtchristen kennenlernst. Im Tennisverein zum Beispiel bin ich der Einzige, der die Bälle ausgibt, wenn sie auch wirklich aus sind. Und dadurch fragen mich die Leute dann. Oder, ja, du kommst schon. Habe noch. Genau. Ja, aber auch mal evangelistische Aktionen mitmachen in der Gemeinde, Leute mit auf dem Büchertisch. Auch Kinderarbeit in der Gemeinde. Die Kinder sind die, die sich auch gern zu Jesus bekehren. Ja. Naja.
Vielen Dank. Ihr seht, Heino hat 100 Ideen und ist ein ganz kreativer Mensch, wie man das Evangelium Menschen vor die Augen malen kann. Unsere Zeit läuft nur aus, ja. Von daher. Ja. Schlussgedanke noch, in persönlichen Beziehungen zu leben. Das ist das Geheimnis. Und dann das Fünfte. Unser Reden von Jesus kann nur durch Gottes Kraft wirksam werden. Hier heißt es dann gleich danach, und die Städte erbebte und sie wurden erfüllt von Gottes Geist und redeten das Wort Gottes mit Vollmacht. Wir können nur darauf vertrauen und sagen, Herr, jetzt musst du reden. Dann nur können meine unvollkommenen Worte kraftvoll werden. Und darum wollen wir jetzt auch bitten. Herr, danke, dass du begrenzte Menschen in ihrer Unvollkommenheit gebrauchst. Herr, wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu die Freude an dir schenkst, den Mut von dir zu reden, mit all den ganz unterschiedlichen Formen, die uns anvertraut hast, mit Worten, mit unserem Leben, mit unserer inneren Haltung. Herr, dass du uns einen Blick schenkst für Menschen, die dich brauchen, denn du bist die Antwort auf alle unsere Fragen. Herr, so bitte ich dich, dass wir von diesem Seminar die ein oder andere Idee mitnehmen und den Impuls durch dich. Und dass du durch deinen Geist unseren Herzen uns dazu leitest, einen Menschen, der uns vielleicht jetzt gerade einfällt, mit deiner Liebe zu beschenken und deiner Freundschaft so zu umgeben. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.